Wir machen gerade so eine Serie über den Heiligen Geist. Und wir haben letztes Mal drüber gesprochen oder begonnen drüber zu sprechen, über die Gnadengaben des Heiligen Geistes. So mal allgemein. Heute wollen wir ein bisschen spezifischer werden. Das ist unsere sechste Bibelstunde in dieser Serie über den Heiligen Geist. Wir haben letztes Mal ganz allgemein gesagt, Gnadengaben oder Gottes Geistesgaben sind Gnadengaben. Kriegen wir, weil Gott gut ist. Nicht, weil wir es verdient haben, nicht, weil wir so toll sind, sondern einfach, weil Gott gut ist und weil er die Gaben austeilt, so wie er will. Wir werden durch geistliche Gaben dazu befähigt, dass wir einander über unsere natürlichen Fähigkeiten hinaus dienen können, haben wir auch gesagt. Das ist der Zweck. Der Zweck von geistlichen Gaben ist vor allem die Erbauung der Gemeinde. Mit Ausnahme der Zungenrede, dazu kommen wir noch später, nächstes Mal. Aber es ist vor allem für andere da. Gott gibt uns Gaben, damit wir anderen dienen können und seine Liebe weitergeben können. Der Herr hat in Korinthern geschrieben, alles bei euch geschehe zur Auferbauung, alles geschehe anständig und in Ordnung und alles geschehe in Liebe. Wir haben auch über den 1. Korinther 13 gesprochen, sagt der Herr ohne, oder der Paulus sagt durch, der Herr sagt durch den Paulus so, ohne Liebe bin ich nichts und da nützen mir auch die ganzen geistlichen Gaben nichts. Gaben sind dazu da, um Gottes Liebe weiterzugeben. Der Herr hat uns auch gesagt im 1. Korinther 12 hier im Vers 1, was die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Sagt auch im 1. Korinther 14, eifert nach den geistlichen Gaben. Also wir sollen sie nicht vernachlässigen, wir sollen uns ausstrecken in diesen Dingen. Wir sollen wachsen da drin. Heute wollen wir beginnen, uns diese Gaben einzeln anzusehen. Wir wollen uns zuerst diese Liste, die wir hier im 1. Korinther 12 haben, ansehen. Lesen wir vom Vers 4 an. Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Und es gibt Verschiedenheiten von Diensten und es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben, einem anderen aber das Wort, habe ich eine Zeile ausgelassen, dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, dem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderkräfte, einem anderen aber Weissagung, einem anderen aber Unterscheidung der Geister, einem anderen aber verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Zuerst haben wir hier das Wort der Erkenntnis. Das Wort der Weisheit. Wort der Weisheit ist das Erste. Was ist Weisheit? Weisheit ist, wenn man das, was man weiß oder die Erkenntnis, die man hat, richtig anwenden kann. Das ist so der Unterschied. Wissen oder Erkenntnis, das gibt uns die Fakten. Die Weisheit sagt uns, was wir mit diesen Fakten tun sollen. Oder wie wir diese Fakten interpretieren sollen. Weisheit ist was Praktisches. Wir reden manchmal von Lebensweisheit. Weisheit ist was Praktisches. Das ist auch die praktische Führung Gottes in unserem Leben. Das Wort der Weisheit ist jetzt eine Weisheit, die über unsere natürliche Weisheit, über die menschliche Weisheit hinausgeht. Es ist eine göttliche Weisheit, keine menschliche oder weltliche Weisheit. Im 1. Korinther 3 heißt es denn, die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott, denn es steht geschrieben, der die Weisen fängt in ihrer List. Die Weisheit der Welt ist Torheit bei Gott. Jakobus 3, Verse 13 bis 17 schreibt der Jakobus, wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel seiner Werke in Sanftmut der Weisheit. Wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennutz in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Dies ist nicht die Weise, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Denn wo Eifersucht und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Das ist Gottes Weisheit, die er uns gibt. Die Weisheit von oben im Kontrast zu menschlicher oder weltlicher Weisheit. Jesus hat seinen Jüngern Weisheit verheißen. Lukas 12, da hat er zu den Jüngern gesprochen über Verfolgungen, die kommen werden, dass sie verfolgt werden um seines Namens willen. Und er sagt ihnen, dass sie werden ihre Hände an euch legen und euch verfolgen, indem sie euch an die Synagogen und Gefängnisse überliefern, um euch vor Könige und Statthalter zu führen, um meines Namens willen. Es wird euch aber zu einem Zeugnis ausschlagen. Setzt es nun fest in eurem Herzen nicht, vorher darauf zu sinnen, wie ihr euch verantworten sollt. Denn ich werde euch Mund und Weisheit geben, der alle eure Widersacher nicht werden widersprechen oder widerstehen können. Und Jesus hat sein Wort gehalten. Wir sehen es zum Beispiel, als der Stephanus Zeugnis gegeben hat, in der Apostelgeschichte Kapitel 6. Da heißt es, Stephanus aber voller Gnade und Kraft tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Es standen aber einige aus der sogenannten Synagoge der Libertiner und der Kyrenäer und der Alexandriner auf und derer von Zilizien und Asien und stritten mit Stephanus. Und sie konnten der Weisheit und dem Geist nicht widerstehen, womit er redete. Wir brauchen Weisheit von Gott, wenn wir anderen Menschen Zeugnis geben wollen. Oder wenn wir mit ihnen über unseren Glauben und über Jesus reden. Und ich denke, wir alle haben das schon oft erfahren. Wenn wir so in einem Gespräch sind und Gott gibt uns genau die richtigen Worte oder genau die richtigen Antworten in so einem Gespräch. Beispiel in der Schrift aus dem Leben Jesu. Können wir vielleicht die Tür zumachen? Thank you. Beispiel aus dem Leben Jesus im Matthäus-Evangelium Kapitel 7. Da kommen die Pharisäer zu ihm, die Obersten der Juden, um Jesus zu prüfen, um in eine Falle zu stellen. Und sie fragen, ist es recht, dem Kaiser eine Steuer zu zahlen? Und war eine Fangfrage, wenn Jesus sagt, nein, dann hätten sie ihn bei den Römern angezeigt, wenn er gesagt hat, ja, dann hätten sie sich auch lustig gemacht über ihn und hätten gesagt, hey, das ist der Messias. Und er sagt, wir sollen den Römern Steuer zahlen, statt dass wir ihn von denen befreien. Und was war Jesu Antwort? Er hat gesagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und gebt Gott, was Gottes ist. Er hat eine Münze genommen und hat gesagt, was seht ihr drauf? Aber da ist das Angesicht vom Kaiser drauf gedruckt. Er sagt, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Aber gebt Gott, was Gott gehört. Wir sind im Ebenbild Gottes gemacht, wir gehören Gott. War ein Wort der Weisheit. Und sie konnten ihm nicht darauf antworten. Wir brauchen Weisheit. Wir brauchen Weisheit im Umgang mit unterschiedlichen Situationen. Wir sehen ein Beispiel hierfür in der Apostelgeschichte, Kapitel 6. Da heißt es ab Vers 1, in diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten, der griechischen Christen gegen die Hebräer, der jüdisch-hebräisch geprägten Christen, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Die 12 aber riefen die Menge der Jünger herbei und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. So seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch, von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Brauchten Weisheit, um mit diesen beiden Konfliktparteien, mit den Hellenisten und mit den hebräischen Witwen, mit denen richtig umzugehen und die alle richtig zu behandeln. Brauchten Weisheit von Gott. Wir brauchen die Gabe der Weisheit bei schwierigen Entscheidungen. Wenn es Auseinandersetzungen gibt, wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt. Und wahrscheinlich haben es auch schon viele erlebt, wo dann jemand so ein Wort der Weisheit reinspricht in diese Situation. Und dann sagen alle, ach, ja, das ist gut. Das machen wir, das ist gut. Und da ist plötzlich Übereinstimmung und Einheit und Friede da. Beispiel in der Bibel dafür sehen wir in der Apostelgeschichte Kapitel 15. wo die Leiter der Gemeinde in Antioch, dieser heidnischen Gemeinde, sich getroffen haben mit den Leitern der Gemeinde in Jerusalem, mit den Aposteln dort. Und sie haben dieses schwierige Verhältnis zwischen Heidenchristen und Judenchristen besprochen. Und wir können das ja mal kurz aufschlagen. Apostelgeschichte, Kapitel 15. Heißt es im Vers 1, und einige kamen von Judäa herab, das heißt nach Antiochien, und lehrten die Brüder, wenn ihr nicht beschnitten worden seid nach der Weise Moses, so könnt ihr nicht errettet werden. Die haben diesen Heidenchristen erzählt, wenn ihr keine Juden werdet und euch beschneiden lasst, dann könnt ihr nicht gerettet werden. Als nun ein Zwiespalt entstand und ein nicht geringer Wortwechsel zwischen ihnen und Paulus und Barnabas, ordneten sie an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufgehen sollten wegen dieser Streitfrage. Sie nun erhielten von der Gemeinde das Geleit, durchzogen Phönizien und Samaria und erzählten die Bekehrung denen aus den Nationen. Und sie machten allen Brüdern große Freude. Vers 4. Als sie aber nach Jerusalem gekommen waren, wurden sie von der Gemeinde und den Aposteln und Ältesten aufgenommen und sie verkündeten alles, was Gott mit ihnen getan hatte. Einige aber von denen aus der Sekte der Pharisäer, die gläubig geworden waren, traten auf und sagten, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten. Die Apostel aber und die Ältesten versammelten sich, um diese Angelegenheit zu besehen. Als aber viel Wortwechsel entstanden war, stand Petrus auf und sprach zu ihnen, ihr Brüder, ihr wisst, dass Gott mich vor langer Zeit unter euch auserwählt hat, dass die Nationen durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und glauben sollten. Und Gott, der Herzenskenner, gab ihnen Zeugnis, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, wie auch uns. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, da er durch den Glauben ihre Herzen reinigte. Nun denn, was versucht ihr Gott, ein Joch auf den Hals der Jünger zu legen, das weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten? Vielmehr glauben wir, durch die Gnade des Herrn Jesus in derselben Weise errettet zu werden, wie auch jene. Die ganze Menge aber schwieg und hörte Barnabas und Paulus zu, die erzählten, wie viele Zeichen und Wunder Gott unter den Nationen durch sie getan habe. Als sie aber schwiegen, antwortete Jakobus und sprach, ihr Brüder, hört mich. Jetzt kommt's. Simon hat erzählt, wie Gott zuerst darauf gesehen hat, aus den Nationen ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Und hiermit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht, nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen die Hütte Davids, die verfallen ist, und ihre Trümmer will ich wieder bebauen, sie wieder aufzurichten, damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, über die mein Name ausgerufen ist, spricht der Herr, der dieses tut, was von jeher bekannt ist. Deshalb urteile ich, man solle die, welche sich von den Nationen zu Gott bekehren, nicht beunruhigen, sondern ihnen schreiben, dass sie sich enthalten von den Verunreinigungen der Götzen und von Unzucht und vom Erstickten und vom Blut. Denn Mose hat von alten Zeiten her in jeder Stadt solche, die ihn predigen, der an jedem Sabbat in den Synagogen gelesen werden. Also da ist dieser Streit da und diese Diskussion, was sollen wir machen mit den Heiden? Und dann hat der Jakobus dieses Wort der Weisheit. Und er sagt, okay Brüder, hört mich an. Lasst uns den Heidenchristen nicht dieses Joch auferlegen, dass sie das Gesetz halten müssen und Juden werden müssen. Aber lassen Sie ihnen sagen, dass sie sich von Unzucht fernhalten, von sexueller Unreinheit und von Götzendienst und von Blut und Erstickten. Das war das, was für die Juden besonders anstößig war, wenn sie das nicht gemacht hätten. Nun heißt es weiter im Vers 22, dann erschien es den Aposteln und den Ältesten samt der Gemeinde gut. Und haben das Leute aus ihrer Mitte auserwählt, und um diese Entscheidung den Gemeinden mitzuteilen. Wort der Weisheit in Aktion. Anderes Beispiel in der Bibel wäre im Alten Testament der König Salomo. Die Bibel sagt uns, dass Salomo der weiseste Mensch war, der je gelebt hat. Außer Jesus natürlich, aber ich meine, der war auch Gott. Und da gibt es im 1. Könige, Kapitel 3, diese Begebenheit, wo die zwei Mütter zu Salomo kommen und sagen, ja, wir haben miteinander geschlafen im selben Haus und hatten beide neugeborene Kinder, und die eine hat sich auf ihr Kind gelegt und das ist gestorben. Und jetzt kommen beide Mütter vor den Salomo und sagen, ja König, das Kind ist mein Kind. Und die streiten sich darum. Und dann hat der Salomo dieses Wort der Weisheit und sagt, okay, lasst mir ein Schwert bringen und schneidet das lebendige Kind in zwei. Und dann gibt jeder Frau die Hälfte. Und die eine Frau sagt, ja, lass uns das machen. Und die andere sagt, nein, nein, gib der anderen das Kind. Aber um Gottes Willen, töte es nicht. Und der Salomo sagt, okay, das ist die Mutter, die Mitleid hatte mit dem Kind. Wort der Weisheit. Praktische Weisheit. Salomo war der weiseste Mensch. Er hat Gott darum gebeten, um diese Weisheit. Und Gott hat sie ihm gegeben. Im reichen Maß. Ich glaube, Gott gibt auch uns diese Gabe gern. Wir dürfen darum bitten. Jakobus, Kapitel 1, Verse 65. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen Wille gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Aber bitte aber im Glauben, ohne irgendwie zu zweifeln. Also wir dürfen immer beten. Herr, gib mir deine Weisheit, das Richtige zu sagen. Herr, gib mir deine Weisheit, das Richtige zu tun. Und ich denke, dieser Vers hier sagt uns, Gott gibt willig, Gott gibt gerne. Wie wir schon letztes Mal gesagt haben, wir müssen nicht irgendwie uns Gott in den Arm verdrehen, dass er uns Gaben schenkt. Gott schaut so wohlwollend auf uns, auf seine Kinder, er beschenkt uns gerne. Und so Gott gibt willig, wenn wir bitten. Oft wirkt Gott ganz natürlich, dass es uns gar nicht bewusst ist, wenn Gott uns Weisheit gibt in einem Gespräch und dann irgendwann später kommen wir erst drauf, hey, das war aber jetzt echt übernatürlich. Genau das Richtige gesagt, genau das, was gepasst hat. Genau die richtige Antwort. Ich hoffe um Gott. Das Wort der Weisheit. Die nächste Geistesgabe, die wir sehen, ist das Wort der Erkenntnis. Erkenntnis heißt so viel wie etwas kennen oder etwas wissen, etwas verstehen. Das Wort der Erkenntnis ist, dass Gott uns übernatürliche Erkenntnis schenkt. Das kann Erkenntnis sein über sich. Im Epheser Kapitel 1, Verse 16 und 17, da betet der Paulus, ich gedenke euren in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Und es ist wunderbar, wenn wir in der Bibel lesen und Gott schenkt uns Verständnis aus seinem Wort. Und wir sehen und wir erkennen was über seinen Charakter oder über ihn, was wir vorher noch nie gesehen haben. Ich glaube, das ist eine Art, wie das Wort der Erkenntnis wirkt. Ganz natürlich. Es ist der Geist, der uns in die Wahrheit leitet. Wir brauchen auch übernatürliche Erkenntnis über die Wahrheit. 1. Timotheus 2, 4. Lesen wir, dass der Herr will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott schenkt Menschen Gnade, dass sie die Wahrheit verstehen können. Zum Beispiel, du bist mit irgendjemandem in einem Gespräch und du erzählst ihm von Jesus und das Evangelium und plötzlich kann der verstehen. Es ist wie wenn der Herr Blindheit wegnimmt oder so einen Schleier von den Augen wegnimmt. Ich hatte vor 2, 3 Wochen, wo wir diesen Einsatz in Darmstadt hatten, so ein Erlebnis. So einen Film gezeigt und nachher ist der Hausmeister zu mir gekommen und war sichtlich angerührt und hat gesagt, ah, ich verstehe das nicht ganz. Ja, Jesus und so weiter ist cool, aber wie ist das mit der Sünde? Ich bin doch ein guter Mensch und so. Dann habe ich ihm die Bibel genommen und habe ihm gezeigt. 10 Gebote, hier hast du schon jemals gelogen? Ja, bist ein Lügner, bist schuldig geworden. Warst du jemals zornig auf jemanden? Jesus hat gesagt, wenn wir unseren Bruder im Herzen zürnen, dann haben wir im Herzen schon Mord begangen. Okay, bist ein Mörder. Schon jemals einer Frau falsch nachgeschaut? Jesus sagt, wenn wir eine Frau nur lüstern ansehen, haben wir schon im Herzen Ehebruch begangen, bist ein Ehebrecher. Und haben sie so gezeigt. Und Römer, Brief Kapitel 3, Vers 3, wo es heißt, wir sind alle zu kurz gekommen, erlangen nicht die Herrlichkeit. Ah, des Herrn, haben alle gesündigt. Und das war cool, plötzlich konnte der verstehen, er konnte das Evangelium verstehen. Das war wirklich, als hätte Gott diese Blindheit weggenommen. Ich glaube, das ist auch eine Art und Weise, wie dieses Wort der Erkenntnis wirkt. Wo der Herr das Wort der Erkenntnis in das Herzen solcher Menschen spricht. Aber im Besonderen ist das Wort der Erkenntnis auch, wenn Gott uns Einsicht gibt in andere Menschen oder Situationen. Und der Herr gibt uns das vor allem wieder, um einander zu dienen. Römerbrief, Kapitel 15, Vers 14. Da heißt es: Ich bin aber, meine Brüder, auch selbst im Blick auf euch überzeugt, dass auch ihr selber voller Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, fähig, euch gegenseitig zu ermahnen. Herr schenkt Erkenntnis, dass wir uns ermahnen können oder auch ermutigen können. Beispiel in der Schrift. Johannes Evangelium Kapitel 4. Diese Geschichte mit der Frau am Jakobsbrunnen. Jesus redet mit ihr übers Wasser und ihr kennt die Geschichte. Eine sehr bekannte Geschichte. Dann sagt Jesus zu dieser Frau: Bring mir deinen Mann. Und sie sagt: Ich habe keinen Mann. Und Jesus sagt: Du hast recht gesprochen. 5 Ehemänner hast du gehabt und der, mit dem du jetzt lebst, der ist nicht dein Mann. Übernatürliche Erkenntnis, Wissen über das Leben dieser Frau. Und dieses Wort der Erkenntnis hat die Frau überführt und hat die Tür geöffnet, dass Jesus ihr dienen konnte, dass sie sich für Jesus aufgemacht hat. Anderes Beispiel, nicht so gute Situation, wo der Ananias und die Sapphira ihr Feld verkaufen und dann einen Teil von dem Kaufpreis beiseite schaffen und dann heuchlerisch vorgeben vor den Jüngern, dass sie alles gegeben haben. Und Petrus sprach zu dem Ananias, er sagt: Ananias, warum hat Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? Woher hat der Petrus es gewusst? Wort der Erkenntnis. Wusste, dass das passiert ist. Oder im Leben von Jesus selbst, in Johannes Kapitel 1. Diese ersten Jünger, die zu Jesus kommen. Und da geht der Philippus zum Nathanael und sagt: Komm und sieh, wir haben den Messias getroffen. Und der Nathanael sagt: Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh. Jesus sah den Nathanael zu sich kommen und spricht von ihm: Siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem kein Trug ist. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und sprach: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Wort der Erkenntnis. Jesus wusste, dass der unter dem Baum gesessen ist, obwohl er es mit seinen Augen nicht sehen konnte. Wusste, wer er war. Im Alten Testament gibt es die Geschichte von dem Propheten Elisa, wo wieder mal Krieg ist zwischen Israel und Syrien. Und der Prophet Elisa verrät dem König von Israel die ganzen Kriegspläne des Königs von Syrien. Wir lesen in 2. Könige 6 ist die Begebenheit. Wir lesen: Da wurde das Herz des Königs von Syrien über diese Sache beunruhigt, und er rief seine Knechte und sprach zu ihnen: Könnt ihr mir nicht kundtun, wer von den Unsrigen für den König von Israel ist? Wer von uns ist der Verräter, der all meine Pläne verrät? Und einer von seinen Knechten sprach: Nicht doch, mein Herr König, sondern Elisa, der Prophet, der in Israel ist, tut dem König von Israel die Worte kund, die du in deinem Schlafgemach redest. Wieder Wort der Erkenntnis, übernatürliches Wissen. Oder ein paar persönliche Beispiele, wo ich auf der Pastorenkonferenz war, habe schon ein bisschen erzählt, hatten wir so eine Zeit, wo wir einfach auf Gott gewartet haben und offen waren, dass er spricht. Und da kam so ein Wort der Erkenntnis über jemanden, dass jemand da ist, der entmutigt ist und gerade überlegt, ob er den Job nicht hinschmeißen soll, Gemeindedienst nicht aufgeben soll und so weiter. Und der Herr will dich ermutigen, und dann konnten wir beten für den, der war wirklich da. Manche waren noch konkreter, wo der gesagt hat: Es ist jemand da, der eine Verletzung an der linken Ferse hat und der Herr will dich heilen. Wo bist du, dass wir für dich beten? War auch da und wir haben gebetet. Ich habe es mal erlebt, wo wir gebetet haben mit einem Jugendlichen auf der Straße auch. Und ich hatte so den Eindruck, dass da irgendwas ist, was sie dem Vater nicht vergeben hat. Und das war irgendwie so einfach so ein Gedanke. Und ich habe gesagt, hey, was sieht denn die Beziehung zu deinem Vater aus? Und die hat zum Heulen angefangen und die ganze Geschichte erzählt. Und Gott hat es auch verwendet, um einfach die Tür zu öffnen, wirklich konkret zu dienen. Wirklich an dem Punkt, wo es nötig war. Manchmal in der Seelsorge, die Leute geben Dinge vor, was gar nicht ihr wirkliches Problem ist. Und der Herr hilft uns da manchmal, indem er uns solche Eindrücke gibt und Dinge aufdeckt. Manchmal ist es dramatischer, das Wort der Erkenntnis, wie vorher, wo der sagt, es ist jemand da, der da und da Heilung braucht. Manchmal ist es wieder ganz natürlich, ohne dass uns selbst auffällt. Passiert oft in der Predigt, wenn ich einfach am Sonntag die Bibel lehre und ich verwende irgendein Beispiel und dann nachher kommt jemand und sagt, Herr, woher weißt du das? Und ich habe es irgendwie erfunden, oder irgendeine Geschichte erzählt. Oder unlängst war eine Frau zu Besuch Dienstagabends und die Christa, die haben, oder Christa oder Hannah war, glaube ich, da, die haben vorher mit ihr unten geredet, war ein bisschen früher da und die hatte viele Fragen. Und dann nachher in der Bibelstunde habe ich jede einzelne Frage beantwortet. Von der Frau, ohne dass ich wusste, worüber die geredet haben. Das war der Erkenntnis. Und ich habe das selbst natürlich nicht mitgekriegt. Ne? Ich habe erst im Nachhinein, nachdem die mir das erzählt haben, konnte ich sehen, okay, das war von Gott. So natürlich gewirkt, dass es gar nicht aufgefallen ist. So ähnlich wie wir am Sonntag gehört haben, wo dieses große Bekenntnis von Petrus, wo er gesagt hat, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt Jesus zu Petrus, nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel hat dir das offenbart. Er musste den Petrus darauf hinweisen, dass das eine übernatürliche Inspiration war, weil es so natürlich war, dass es ihm selber gar nicht aufgefallen ist. Also manchmal wirken diese geistlichen Gaben ganz, ganz natürlich. Übernatürlich, natürlich. Wort der Erkenntnis wird uns gegeben, damit wir geistlich wachsen können. Manchmal auch, um anderen Menschen zu beweisen, dass er real ist, dass Gott lebendig ist und sie wirklich sieht. Oder der Herr gibt uns auch Informationen über andere, damit wir denen besser dienen können. Und das wirkt oft zusammen mit dem Wort der Weisheit, über das wir gerade vorhin gesprochen haben. Ich meine, wenn Gott uns Einsicht und Informationen über andere gibt, dann müssen wir um Weisheit bitten, was wir sagen sollen oder was wir mit dieser Erkenntnis tun sollen. Oft zeigt uns der Herr Dinge nur, dass wir dafür beten. Vielleicht habt ihr schon erlebt, dass ihr erlebt, wollte ich sagen. Vielleicht habt ihr schon erlebt, dass der Herr euch plötzlich jemanden aufs Herz legt und sagt, bet für den. Ja, ich habe es mal erlebt, so, wo der Herr irgendwo gesagt hat, hey, bet für sie, weil die ist gerade in Gefahr. Und später habe ich gehört, dass sie gerade zu der Zeit in einen Unfall verwickelt war, aber der Herr hat sie bewahrt. Das ist auch ein Wort der Erkenntnis. Manchmal tut der Herr sowas. Aber oft zeigt uns der Herr einfach Dinge, damit wir beten können. Und so glaube ich, wenn du ein Beter bist, wenn du ein Fürbeter bist, dann hast du wahrscheinlich eine höhere Wahrscheinlichkeit, diese Gabe zu empfangen. Auf der anderen Seite, wenn du ein Tratsch-Onkel bist oder eine Tratsch-Tante, ich habe bewusst den Onkel zuerst gesagt, dann glaube ich, ist es unwahrscheinlich, dass der Herr dir diese Gabe geben wird. Ich glaube nicht, dass der Herr uns Infos über andere Leute gibt, dass wir dann tratschen. Das ist nicht Sinn und Zweck. Diese Gabe. Wie empfangen wir Worte vom Herrn? Ob es ein Wort der Weisheit ist oder Wort der Erkenntnis. Es wird dann zum Wort der Prophetie, wenn der Herr uns das gibt, auszusprechen für andere Leute. Ich würde sagen, meistens ist es diese leise innere Stimme, die irgendwo So wie die Stimme unseres Gewissens ist. Zum Beispiel der Samuel, sehen wir in der Bibel, wo der Herr ihn ruft in der Nacht. Und er sagt, Samuel, und er sagt, hier bin ich. Der muss das dreimal machen, bis der Samuel überreißt oder der Eli, der Priester, überreißt, dass Gott zu ihm spricht. Oder der Elia in 1. Könige, Kapitel 19. Da heißt es hier, das Wort des Herrn geschah zu ihm und er sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? Ich glaube, dass der Herr das zu seinem Herzen gesprochen hat, diese leise Stimme. Könnte doch sein, dass er hörbar geredet hat zu ihm. Wir lesen von Josef, dem Stiefvater Jesu, dass Gott mindestens zweimal zu ihm im Traum gesprochen hat. Zu Philippus in der Apostelgeschichte 8 spricht der Herr durch einen Engel und sagt, steh auf und geh auf diesen Weg, der nach Gaza führt. Und dann, als er dort ist, spricht der Geist wahrscheinlich wieder diese innere Stimme zu ihm und sagt, tritt hinzu zu diesem Wagen dort. Philippa, das ist Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 8. Philippus, aber in Apostelgeschichte 8. Manchmal spricht der Herr durch Erscheinungen oder Visionen. Zum Beispiel der Hananias in Apostelgeschichte 9. Wo er ihm sagt, geh zu Paulus und bet für ihn. Das ist mein auserwähltes Werkzeug. Oder auch der Petrus in Apostelgeschichte 10, wo er dieses Tuch sieht, was vom Himmel kommt mit den unreinen Tieren. Und der Herr sagt, schlachte und iss. Er sagt, ich habe noch nie was Unreines gegessen. Und Gott sagt, nenne du das nicht unrein, was ich gereinigt habe. Und dann stehen die Heiden an der Tür und klopfen an und sagen, hey, Petrus, komm mit. Er hat den Petrus dadurch vorbereitet, dass er das Evangelium zu den Heiden bringen will. Das war was, was für die Juden damals unvorstellbar war. Brauchte ein bisschen Entwicklungshilfe vom Herrn, der Petrus. Oder Jesus, glaube ich, hatte auch eine Vision. Diese Geschichte mit dem Nathanael, wo wir schon gesprochen haben. Er sah Nathanael unter dem Baum sitzen. Apostelgeschichte 23, Vers 11. Hat wahrscheinlich auch eine Erscheinung. Das ist nach dem Verhör vor dem Hohen Rat, dass in der folgenden Nacht der Herr bei ihm, dem Paulus, stand und sprach, sei guten Mutes, denn wie du meine Sache in Jerusalem bezeugt hast, so musst du sie auch in Rom bezeugen. Manchmal gibt der Herr Eindrücke. Apostelgeschichte 14, Verse 8 bis 10. Ein gewisser Mann in Lystra saß da, kraftlos an den Füßen, lahm von seiner Mutterleibe an, der niemals gewandelt hatte, niemals gehen konnte. Dieser hörte Paulus reden, welcher, als er unverwandt auf ihn hinblickte und sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden, mit lauter Stimme sprach, stelle dich gerade hin auf deine Füße. Und er sprang auf und wandelte. Also hatte Paulus einen Eindruck im Herzen, dass er sah, dass dieser geheilt werden wollte, dass dieser den Glauben hatte, geheilt zu werden. Ein Eindruck im Herzen oder ein starker Gedanke oder du weißt etwas einfach irgendwie so, oder vielleicht können wir es auch Intuition nennen, sowas in die Richtung. Wir sehen an der Begebenheit auch schon, dass das Wort der Erkenntnis oft auch mit anderen Gaben zusammenwirkt, zum Beispiel mit der Gabe der Heilung. Dritte Geistesgabe, die wir hier sehen, ist die Gabe des Glaubens. Einem anderen aber glauben, in demselben Geist. Das ist, wenn Gott uns übernatürlichen Glauben schenkt. Zum Beispiel den Glauben, ihm für ein Wunder oder für eine Heilung zu vertrauen. Nochmal diese Stelle in Apostelgeschichte 14. Als er auf ihn hinblickte, sah er, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden. Oder auch der Glaube, für jemanden zu beten, um Heilung. Oder jemandem Heilung zuzusprechen. Beispiel dafür sehen wir in der Apostelgeschichte Kapitel 3. Da steht, als dieser Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel eintreten wollten, es war wieder ein Gelähmter, bat er, dass er ein Almosen empfinge. Petrus aber blickte unverwandt mit Johannes auf ihn hin und sprach, sieh uns an. Er aber gab Acht auf sie, in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir, in dem Namen Jesu Christi des Nazareers, stehe auf und wandle. Und er griff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf.
Alsbald aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark, und aufspringend stand er und wandelte, und er ging mit ihnen in den Tempel wandeln und springen und Gott lobend.
Er hat dem Petrus in dieser Situation den Glauben gegeben, zu dem zu sagen, steh auf und geh.
Alten Testament, diese Geschichte in 1. Könige 18, Prophet Elia, diesmal, wo er diesen Wettkampf mit den Baalspriestern veranstaltet hat. Sie beide Altäre aufgebaut haben und Elia hat gesagt, okay, jetzt ruft euren Gott an und der Gott, der Feuer vom Himmel fallen lässt, der ist der wahre Gott. Ich glaube, es hat Glauben gebraucht, das zu sagen und dafür zu beten und sich auf diese ganze Sache einzulassen, auf diesen Wettstreit, wenn wir so sagen wollen. Oder der Herr stärkt unseren Glauben, sodass wir Schritte im Glauben tun können, die wir normalerweise nicht wagen würden. Oder dem Herrn auch in unmöglichen oder schwierigen Situationen zu vertrauen. Beispiel in meinem Leben war dieser Schritt, hier nach Kunstadt zu kommen. Schritt nach Deutschland zu gehen. Gott hat gesagt, hey, geh dorthin. Ich wusste weder, wo ich wohnen werde, noch wie ich leben werde, noch irgendwas. Aber Gott hat gesagt, geh. Und irgendwie hat er mir den Glauben gegeben, den Schritt zu machen. Ich glaube, war diese Gabe des Glaubens. Es ist mehr als normaler Glaube. Wir sollen auch wachsen in unserem Glauben, so wie wir sind. Jeder Christ hat Glauben und wir sollen wachsen in unserem Glauben. Wie können wir wachsen? Römer 10, Vers 17 sagt uns, durch das Wort Gottes können wir unseren Glauben stärken. Aber diese Gabe des Glaubens ist ein übernatürlicher Glaube, über das hinaus, was wir normal haben. Manchmal gibt Gott das Übernatürliche zu unserem natürlichen Glauben dazu. Ich glaube nicht, dass wir diese Gabe unbedingt immer haben, wie auch viele der anderen Gaben. Manchmal gibt uns Gott in einer Situation, für diese Situation, den Glauben, ihm zu vertrauen. Wie zum Beispiel, als ich nach Deutschland herausgekommen bin. Aber dann später machst du dir Sorgen über Dinge, die viel kleiner sind, viel unwichtiger sind. Da hast du nicht den Glauben. Ist auch bei den anderen Gaben so. Ich glaube, dass wir die Gaben nicht unbedingt immer ein für alle Mal bekommen. Dass ich sagen kann, ich bin der Heiler. Das ist meine Gabe. Ja, manche Menschen salbt Gott besonders für diesen Dienst. Aber andere, manches Mal gibt Gott dir den Glauben, jemanden zu sagen, steh auf und geh, gibt dir diese Gabe. Und oft hast du es nicht. Dann betest du und nichts passiert. Normalerweise, glaube ich, teilt der Herr die Gaben aus, die wir gerade brauchen, in einer bestimmten Situation. Herr ist ja flexibel. Wir können immer um die Gaben bitten, die wir gerade brauchen, in der jeweiligen Situation. Glaube wirkt sehr eng mit den nächsten beiden Gnadengaben zusammen, die wir uns anschauen. Das sind die letzten zwei, die wir uns heute Abend anschauen. Wir werden nicht die ganze Liste durchgehen. Aber die Heilungen und die Wunder. Es ist wichtig, dass wir dabei beachten, dass Glaube ist nicht das, was uns heilt, sondern der Herr ist derjenige, der heilt. Glaube ist die offene Hand, mit der wir das empfangen, was Gott für uns hat. Aber wenn Gott nicht heilen will, dann nützt ja auch aller Glaube der Welt nichts. Es wird manchmal verdreht. Es ist nicht Glaube an Glauben. Es gibt so diese Glaubensbewegung, Faith Teaching, Wort des Glaubens. Verstehen Glauben so ähnlich wie das, was du in den Cola-Automat reinwirfst und dann muss Gott dir alles geben, was du glaubst. Ich glaube nicht, dass das biblisch ist. Glaube ist nicht der Weg, um Gott herumzukommandieren, so die Richtung der Faden, an dem Gott hängt und wir ziehen ihm rum wie eine Marionette durch unseren Glauben. Wie diese Glaubenslehrer das lehren. Die gebrauchen Glauben fast magisch. Sie sagen, steht eigentlich dem New Age näher als dem biblischen Christentum, was diese Leute teilweise fabrizieren. Es ist auch falsch, an den Menschen zu sagen, du, Gott hat dich nicht geheilt, weil du zu wenig Glauben hast. Das ist falsch. Gabe des
Glauben ist eine Gnadengabe. Wir können diesen Leuten auch sagen, ja, du hast auch nicht genug Glauben gehabt. Weil wir sehen in der Bibel oft genug Beispiele, wo Gott geheilt hat, nicht weil der Glauben hatte, der krank war, sondern der, der gebetet hat. Also falls jemals irgend so ein Typ zu dir kommt und für dich betet und du wirst nicht geheilt und er sagt, ah, das ist, weil du nicht genug Glauben hast, dann gib ihm das einfach zurück. Okay, du hast auch nicht genug Glauben. Außerdem ist es nicht biblisch. Verstehen es nicht. Manchmal heilt Gott, manchmal heilt Gott nicht. Ja. Wir können es nicht verstehen, ja? Warum Gott manche Menschen heilt und in manchen Situationen nicht. Aber wir sehen in der Bibel, der Paulus selbst war krank und wurde nicht geheilt, obwohl Gott ihn gebraucht hat, um viele Menschen zu heilen. Timotheus, einer seiner engen Mitarbeiter, für den er sicher gebetet hat um Heilung, war krank und er musste ihm schreiben, trink auch ein bisschen Wein, aus Rücksicht auf deinen Magen. Ein Pfälzer. Wein ist die beste Medizin. Oder wir sehen es auch in anderen Mitarbeitern von Paulus, die krank waren und nicht geheilt wurden. Und es ist grausam, wenn wir Menschen sagen, die sowieso schon krank sind, und dann sagen, du wirst nicht geheilt, weil du nicht genug Glauben hast. Das ist grausam. Das ist nicht nur biblisch falsch, das ist eine Irrlehre. Glaube ist nicht die Schnur, mit der wir Gott rumziehen, wie eine Marionette. Und wir sollen nicht denen, die, denen es eh schon schlecht geht, nochmal einen aufs Dachel hauen und sagen, na, du bist selber dran schuld. Das ist falsch. Leider Gottes tun das Menschen. Sehr antichristlich. Glaube ist die Gewissheit, die Gott uns schenkt, dass er was tun wird. Und wir vertrauen ihm, das ist Glaube. Aber der, der das Werk tut, das ist Gott. Das ist nicht unser Glaube. Das ist nicht irgendein Mantra oder sowas ähnliches. Magische Beschwörungsformel. Die Dinge vollbringt. Manchmal gibt Gott uns die Gabe des Glaubens, also die Fähigkeit, Gott zu vertrauen, wenn die Umstände nicht so laufen, wie wir sie planen. Zum Beispiel, wenn Gott nicht heilt, brauchen wir Glauben, um ihm trotzdem zu vertrauen. Ich verwende immer wieder das Beispiel von der Joni Erickson, die gelähmt im Rollstuhl sitzt. Aber wirklich Gottes Freude und seine Liebe ausstrahlt, wie kaum ein Mensch, den ich gesehen habe. Die gebetet hat und Gott hat sie nicht geheilt, aber Gott gebraucht sie auf machtvolle Art und Weise und verherrlicht sich durch diese Krankheit. Aber auch dazu brauchen wir Glauben, solche Umstände zu ertragen und da wirklich so verfügbar zu sein für den Herrn und sich gebrauchen zu lassen. Nicht bitter zu werden. Galater 5,6 sagt uns, dass es beim Glauben darum geht, und es geht um Glauben, der durch die Liebe wirkt. Das ist wichtig. Immer wieder, wenn wir über Geistesgaben reden, Liebe. Es geht um Liebe. Schnell noch die letzten zwei, die wir uns heute anschauen. Vierte Gabe, die wir uns ansehen, sind die Gnadengaben der Heilungen. Auch noch in Vers 9. Seht hier, dass die Gnadengaben der Heilungen im Plural stehen. Gott heilt unterschiedliche Krankheiten. Die Bibel sagt uns, manche Krankheiten gehen auf natürliche Ursachen zurück, auch manche auf geistliche. Das sind diese Besessenen, von Dämonen Besessenen in der Bibel. Und so gibt es verschiedene Gaben der Heilungen. Gott heilt auch auf unterschiedliche Arten. Wir haben uns das letzte Mal dieses Beispiel oder bei verschiedenen Stellen angeschaut, wo Jesus Blinde geheilt hat. Und hat es jedes Mal ganz unterschiedlich getan. Wir werden auch nicht weiter Beispiele anschauen. Wir haben schon genug Beispiele gesehen für Heilungen in der Bibel, auch heute Abend. Aber Gott heilt. Gott heilt nicht alle. Wie gesagt, Paulus selbst war krank und einige seiner engsten Mitarbeiter. Biblischer Ansatz ist, dass wir so lange beten, bis Gott entweder heilt oder bis er Frieden schenkt, dass das jetzt sein Wille ist. Und dass er sich verherrlichen will in der Situation, wo wir nicht geheilt sind und durch unsere Krankheit. Fünfte Gabe sind die Wunderwerke oder Wunderkräfte. Steht wieder im Plural. Das heißt, Gott schenkt diese Gabe, um Dinge zu tun, die normalerweise nicht möglich sind. wo sogar Naturgesetze außer Kraft gesetzt werden. In der Bibel zum Beispiel, der Petrus und Jesus gehen auf dem See. Ich weiß nicht, ob ihr das schon probiert habt, ohne Surfbrett zu surfen. Mir ist es bis jetzt noch nicht gelungen. Das ist übernatürlich. Oder als der Elia Feuer vom Himmel ruft. Gabe der Wunderkräfte. Oder als Jesus die Brote und die Fische vermehrt oder Wasser zu Wein macht. Wir lesen auch von Paulus, dass er Wunderwerke getan hat. Ich habe Zeugnisse gelesen von verfolgten Christen, als sie gebetet haben, wo Gott sie zum Beispiel durch eine Wolke verborgen hat, sodass die Verfolger sie nicht sehen konnten. Und ich habe einmal von so einem Moslem, der sich bekehrt hat, von so einem muslimischen Kämpfer da, zu Jesus bekehrt hat, und den wollten die hinrichten und wollten ihn erschießen, und das Erschießungskommando ist vor ihm gestanden und er hat gebetet und plötzlich haben diese Gewehre zum Glühen begonnen und die Soldaten haben die Fall gelassen und sind weggelaufen. Wunderwerke, ist nicht natürlich. Warum sehen wir diese Gaben so selten heute, Gaben der Heilungen und Gaben der Wunderkräfte? Ich glaube, einerseits liegt es in unserem Skeptizismus, in unserem Unglauben, dass wir gar nicht mehr glauben, dass Gott solche Dinge noch tun will oder gar nicht offen sind dafür. Jesus konnte in seiner eigenen Heimatstadt nicht viele Wunder tun, wegen ihren Unglauben, heißt es dort. Zweiter Grund ist Stolz. Die Frage ist, würden wir Gott die Ehre geben, wenn Gott uns gebraucht, zu heilen oder solche Wunder zu tun? Oder würden wir die Gabe zu unserem eigenen Vorteil missbrauchen? Vielleicht sogar noch Geschäfte machen damit. Ich denke, am wahrscheinlichsten wird diese Gabe jemand bekommen, diese Gabe Heilung zu bewirken oder Wunder zu tun. Jemand, der demütig ist. Und jemand, der wirklich Gott allein die Ehre geben will. Jakobus 4 sagt uns, Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Wir haben es jetzt im Matthäus-Evangelium, was wir durchnehmen, schon so oft gesehen, dass immer wenn Jesus geheilt hat und Wunder getan hat, dass die Leute den Vater verherrlicht haben. Er hat nie die Aufmerksamkeit auf sich selbst gezogen. Auch die Jünger nicht. Apostelgeschichte 3, nachdem der Herr durch Petrus diesen Lahmen geheilt hat, da heißt es, als aber Petrus es sah, sprach er zum Volk, die ganzen Leute sind zusammengekommen und riesen Rummel gemacht. Und in Petrus, und er sagt, Männer von Israel, was verwundert ihr euch hierüber oder was seht ihr so gespannt auf uns, als hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass er gehen kann. Es war nicht unsere Kraft, auch nicht unsere Frömmigkeit. Es sind Gnadengaben, hat nichts damit zu tun, mit uns. Und dann sagt er, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, indem er den geheilt hat. Hat Gott die Ehre gegeben. Ist wichtig. Ich glaube, das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, warum wir so wenig davon sehen. Weil Gott uns so wenig davon zutrauen kann. Weil wir zu stolz sind. Schauen wir uns noch kurz eine Gabe an. Ich möchte die vorziehen. Die Gabe der Unterscheidung der Geister. Wir werden uns dann nächstes Mal Weissagung und Sprachen gemeinsam anschauen und auch die Unterschiede zwischen diesen beiden Gaben besprechen. Schauen wir uns noch kurz die Gabe der Unterscheidung an. Gabe der Unterscheidung heißt, Gott befähigt uns zu unterscheiden, ob ein Wort, was jemand gibt, oder eine Lehre, oder auch wenn jemand etwas tut, ob das von Gott inspiriert ist, oder von der Gegenseite, von Satan, oder vom Menschen selbst kommt. Hilft uns da zu unterscheiden. Der Herr warnt uns vor Wölfen im Schafspelz. Mehr, die aussehen wie Schafe, aber in Wirklichkeit Wölfe sind. Falsche Lehrer, die aus der Gemeinde kommen, die sich als Christen geben, aber in Wirklichkeit falsche Lehre verbreiten. Brauchen wir diese Gabe der Unterscheidung, um das aufdecken zu können. In der Gemeinde, wenn die Gaben des Geistes ausgeübt werden und Prophetien gegeben werden, lesen wir im 1. Korintherbrief im Kapitel 14, dass zwei oder drei prophezeien sollen und die anderen sollen beurteilen. Wieder diese Gabe der Unterscheidung. Brauchen diese Gabe auch, um unterscheiden zu können, ob jemand von einem Dämonen besessen ist oder nicht. Also diese Gabe, zu unterscheiden, ob etwas vom Herrn kommt oder vom Teufel oder von uns selbst. Gabe der Unterscheidung. Wie funktioniert die Gabe? Ist, dass man so ein unwohles Gefühl hat in der Magengrube oder so eine Gewissheit, dass etwas nicht stimmt, dass irgendwas faul ist, obwohl alles gut aussieht. Aber irgendwie hast du diese Unruhe in dir, dieses, ich weiß nicht, ob das schon jemand erlebt hat, erfahren hat, diese Gabe. Oder merkst, hey, ach, das ist nicht vom Herrn. Den hat der Feind reingeschickt. In der Bibel sehen wir es in der Apostelgeschichte 5 zum Beispiel, zusammen mit dem Wort der Erkenntnis, in dieser Situation mit den Ananias, wo der Petrus sagt, Ananias, warum hat Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? Kombination hier. Vielleicht auch in der Apostelgeschichte 8 mit dem Simon, den Zauberer. Apostelgeschichte 16 sehen wir diese Gabe auch. Als der Paulus nach Philippi kommt und da ist diese Magd, die besessen ist und Wunderwerke tut und prophezeit. Und da im Vers 6 lesen wir, es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, dass uns eine gewisse Magd begegnete, die einen Wahrsagegeist hatte, welche ihren Herrn vielen Gewinn brachte durch Wahrsagen. Diese folgte dem Paulus und uns nach und schrie und sprach, diese Menschen sind Knechte Gottes des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. Dies aber tat sie viele Tage. Paulus aber, tief betrübt, wandte sich um und sprach zu dem Geist, ich gebiete dir im Namen Jesu Christi von dir auszufahren. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Paulus konnte unterscheiden, obwohl sie was Positives gesagt hat und gesagt hat, hey Leute, das sind die Diener Gottes, hat er gestimmt. Aber er konnte unterscheiden, dass das ja vom Feind kam letztendlich, von Satan. Sie gab der Unterscheidung. Es ist eine Gabe, für die wir sehr reif sein müssen. Es ist wichtig, dass es nicht die Gabe der Verdächtigung ist. Wir müssen vorsichtig damit umgehen. Wenn wir irgendwie so ein Gefühl haben, heißt das nicht, dass wir gleich drauf losspringen müssen. Und jemanden sagen, oh, das ist ein falscher Lehrer, bevor er noch den Mund aufmacht oder irgend sowas. Sondern das Weise ist es wahrscheinlich erstmal zu beten und dann den genauer zu beobachten. Und wenn ich den Eindruck habe, da stimmt was nicht, dann können wir beten. Herr, bestätig mir das. Oder Herr, zeig mir, was abgeht. Das ist eine Gabe, die der Herr gegeben hat, um seine Gemeinde zu beschützen. Gabe der Unterscheidung der Geister.